Liebe Hörer, Sie hören die neueste Ausgabe vom Fernruf unserer Auswanderersendung hier im Kontrafunk. Manchmal beginnt ein neues Leben nicht mit einem Traum, sondern einem Albtraum, muss man fast sagen. Einem Gefühl, dass das Alte nicht mehr trägt, dass etwas gekippt ist, dass man einfach nicht mehr bleiben kann. Auswandern klingt ja oft nach Freiheit, nach Sonne, nach Aufbruch. Aber was, wenn der Impuls ein ganz anderer ist? Wenn Zweifel lauter werden, wenn das eigene Land plötzlich fremd und ja sogar schon feindlich wirkt? Rosa von der Beek kennt genau diesen Moment. Sie wurde in der Corona-Zeit als Maßnahmenkritikerin sichtbar und hat gespürt, wie eng es werden kann, wenn man den Mund aufmacht. 2021 zog sie mit ihrer Familie nach Bosnien und Herzegowina. Doch das Kapitel war nicht von Dauer. Ein Jahr später ging es zurück nach Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist da noch eine ganz andere Art des Auswanderns. Sebastian Olbrich hat sich nicht für ein neues Zuhause entschieden, sondern für gar keines. Mit 75 Jahren lebt er im Wohnmobil, reist durch Europa und macht nur im Winter Halt. In Split in Kroatien. Kein fester Wohnsitz, kein klassischer Neustart, sondern maximale Freiheit auf 4 Rädern. Zwei Geschichten, zwei Wege, zwei völlig unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage. Wie viel Veränderung braucht ein gutes Leben? Darüber spreche ich heute mit Rosa von der Beek und Sebastian Olbrich. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören den Fernruf. Schön, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, Auswandern ist für die einen ein Traum und für andere der letzte Ausweg. Was passiert, wenn Menschen ihr Land nicht aus Abenteuerlust verlassen, sondern aus Angst vor staatlichem Druck? Und genau das ist in den letzten Jahren immer häufiger passiert. Wenn Kritik Konsequenzen hat und die eigene Heimat plötzlich nicht mehr sicher erscheint. Rosa von der Beek hat genau das erlebt. Als Maßnahmenkritikerin wurde sie während der Corona-Zeit öffentlich sichtbar und fühlte sich zunehmend unter Druck gesetzt. 2021 zog sie mit ihrer Familie nach Bosnien und Herzegowina. Ein radikaler Schritt, ein Neuanfang. Doch schon ein Jahr später kehrte sie zurück nach Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Was treibt jemanden zur Auswanderung und was bringt ihn wieder zurück? Und was bleibt, wenn man zwischen zwei Welten steht? Darüber spreche ich jetzt mit Rosa von der Beek. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen auch alle Hörer des Kontrafunk. Ich freue mich.
Frau von der Beek, Sie leben heute wieder in Deutschland. Wenn Sie auf die letzten 5 Jahre schauen, was war für Sie der einschneidendste Moment?
Ja, der einschneidendste Moment war mit Sicherheit ziemlich genau vor 5 Jahren, kurz vor Ostern, eine sogenannte Ingewahrsamnahme in Hamburg. Mit der Folge, dass ich eine halbe Nacht in der berühmten Davidwache in St. Pauli verbrachte, ziemlich schlecht behandelt wurde von der Polizei und anschließend Post bekam vom Jugendamt in Altona, ich solle mich wegen Kindeswohlgefährdung mit meinem Sohn dort vorstellen.
Wie haben die das begründet, Kindeswohlgefährdung?
Angeblich sei das ein ganz normaler Vorgang, wenn ein Elternteil in einen Konflikt mit der Polizei gerät, dann sei das ein automatischer Vorgang, wenn Kinder im Spiel sind, dass dort dann quasi eine Untersuchung stattfindet.
Okay, darauf wollen wir dann vielleicht im Laufe des Gesprächs noch genauer eingehen, aber ich würde gerne noch fragen, 2020 sind Sie als Maßnahmenkritikerin öffentlich aufgetreten und Sie gehören eigentlich so ziemlich genau zur Keimzelle des ganzen Corona-Widerstands mit dem demokratischen Widerstand und so weiter. Was hat Sie damals bewegt, diesen Schritt zu gehen? Und vor allem, wenn Sie mal ganz kurz für den Hörer erläutern, was Sie da gemacht haben.
Ja, also mein Einstieg war wie bei so vielen Leuten ein sehr persönlicher Moment. Ich saß zu dem Zeitpunkt, es war März, es waren die sogenannten Skiferien in Hamburg und mein Sohn hatte mit seiner Schule ein Projekt und zwar ein Theaterstück in Kooperation mit dem St. Pauli Theater in Hamburg und er spielte die Hauptrolle. Und wie Sie sich vorstellen können, war ich natürlich wahnsinnig stolz und hatte die Möglichkeit, in der Generalprobe zu sitzen und den Kindern zuzusehen. Und das muss irgendwie der 15. März 2020 gewesen sein. Die Kinder haben ihre Ferien dazu genutzt, jeden Tag von 10 bis 17 Uhr auf der Bühne zu stehen und zu proben. Und die Premiere war für den übernächsten Tag geplant. Und es gab die Nachricht im Theater, ich saß also dort, es gab die Nachricht, dass Frau Merkel und die Regierung den Lockdown beschlossen hatten, was eben zur Konsequenz hatte, dass die Premiere nicht stattfinden würde. Und daraufhin war ich natürlich wie vor den Kopf geschlagen und habe zugesehen, wie diese Kinder, die 2 Wochen lang sich auf diesen großen Moment vorbereitet haben, inklusive meines Sohns, der ganz fleißig seinen Text gelernt hatte und seine Rolle gut konnte, dass diese Kinder weinend auf der Bühne zusammengebrochen sind und völlig fassungslos waren. Und daraufhin habe ich recherchiert. Also ich wohnte ja schließlich in einer großen Stadt mit über 1,7 Millionen Menschen und mir war niemand bekannt, der irgendwie unter Corona litt, erst recht nicht irgendwelche Todeszahlen. Und dadurch bin ich halt eingestiegen in die Recherche. Ich wurde flankiert von meiner Mutter, einer guten Freundin und einem Freund, die auch recherchiert haben und wir haben uns ausgetauscht, sehr intensiv. Und haben festgestellt, also wir können keine Notlage feststellen oder irgendetwas Pandemisches. Und daraufhin haben wir beschlossen, eine Klage zu führen gegen die Stadt Hamburg. Und zwar ging es darum, eben die Grundrechte einzuklagen. Und das entwickelte sich relativ schnell. Wir haben gemerkt, okay, wir brauchen irgendwie mehr Unterstützer. Wir wollten erst ein Flugblatt machen, dann haben wir eine Webseite aufgebaut, unsere-grundrechte.de, die existiert auch noch. Das ist ein Archiv quasi und wir haben versucht, über diese Webseite sozusagen Öffentlichkeit zu generieren. Und dann stellte sich heraus, also kein Anwalt in Hamburg war bereit, uns zu vertreten. Wir haben dann in Halle an der Saale einen Anwalt gefunden. Parallel habe ich geguckt, welche Menschen denn noch irgendwie aktiv werden gegen die Maßnahmen. Und dann kam es eben zum Kontakt mit Anselm Lenz und Henrik Sodenkamp vom Demokratischen Widerstand in Berlin.
Und dann gab es ja weitere Repressalien gegen Sie. Wie hat der Staat Sie dann daraufhin aufgrund der Klage womöglich auch und aufgrund der Aktion, die Sie dann mit dem Demokratischen Widerstand gemacht haben, verfolgt? Und vor allem, und das ist ja das Entscheidende dann auch für das Thema Auswanderung, was ist dann letztendlich in diese Entscheidung gemündet oder wie sind Sie dann in diese Entscheidung gemündet, dass Sie aus Deutschland raus müssen?
Ja, also zuerst war es so, dass wir durch diese Klage natürlich eine gewisse Öffentlichkeit erreicht haben und auch durch die Webseite. Wir hatten das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen eben nur darauf gewartet haben, dass sie Gleichgesinnte finden, weil sie waren oft alleine mit ihrer Meinung zu der Thematik. Die Klage wurde vor Ostern eingereicht und direkt abgewatscht mit Verweis auf das RKI, also ohne jegliche Prüfung. Wir hatten eine befreundete Journalistin gebeten, einen Artikel zu schreiben, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, um eben deutlich zu machen, warum wir eine Klage gegen die Stadt Hamburg führen, um unsere Grundrechte einzuklagen. Und dieser Artikel wurde der Taz Hamburg vorgelegt, das war kurz vor Ostern 2020. Und dieser Artikel wurde abgelehnt und daraufhin hat sich eine Journalistin, die eben keine freie Journalistin ist, wie die Freundin, mit der wir den Artikel besprochen hatten, sondern eine Festangestellte von der Taz, die hatte dann einen Artikel geschrieben, hatte angeblich auch versucht, mich zu erreichen für eine Stellungnahme. Das war allerdings dann mir untergegangen und hat dann einen Artikel geschrieben, der sehr feindselig war und komplett konstruiert. Also einer dieser vielen Artikel, in denen ja, also ich und die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, namentlich genannt wurden und diffamiert wurden als rechtsoffen, rechtsextrem und eine Verbindung geschlagen wurde zu Anselm Lenz. Und dazu muss man wissen, Anselm Lenz und die Taz sind im Streit auseinandergegangen. So, also das war wirklich sehr konstruiert. Und damit hatten wir aber eine gewisse Öffentlichkeit, weil auch schlechte Werbung natürlich letztlich gute Werbung ist. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass eben über die Verbindung mit dem demokratischen Widerstand und den Aktionen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und dann den daraus resultierenden Grundrechtsspaziergängen ich eine Gruppe gefunden habe und aufgebaut habe, mit der wir in Hamburg Demonstrationen angemeldet haben, beziehungsweise wir mussten sie durchklagen, weil demonstrieren war in dem Fall eben auch kein Grundrecht mehr aus hygienischen Gründen. Und dann ging es recht schnell, dass bereits Ende April, meine ich, der Landesverfassungsschutz Hamburg auf mich aufmerksam wurde.
Sie sind dann im Hochsommer mit Sack und Pack, wie Sie geschrieben haben, angekommen in Bosnien. Wie chaotisch war dann dieser Start, beziehungsweise es hat vielleicht dann auch irgendwann mal den Punkt erreicht, wo es dann nicht nur Chaos und Druck war, sondern zumindest, wenn man es versucht, ins Positive zu drehen, auch ein bisschen Abenteuer, oder?
Ja, also der Balkan, also die Menschen, die den Balkan kennen, die wissen, dass das auf jeden Fall ein Abenteuer ist. Ich selbst war noch nie in mal, doch, das stimmt nicht, ich war mal in Kroatien, aber ich war noch nie in Bosnien vorher. Und nur um das noch einmal kurz aufzunehmen, den Faden, wie kam es zu Bosnien? Also wir hatten eben geguckt und gesucht, wir waren auch in Schweden, haben uns das dort angeguckt, wie das für uns ist, haben uns dagegen entschieden. Und meine damals beste Freundin, deren Familie stammt aus Bosnien. Und diese Freundin kam dann ziemlich genau um Ostern herum, 21, auf mich und meinen Mann zu und sagte, wir können nach Bosnien, dort gibt es ein Grundstück, dort können wir leben. Und das war dann für uns sozusagen der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir haben bisher nichts gefunden, wir haben jetzt ein Jahr gesucht. Wir haben eben das mit dem Land in Deutschland verworfen, wir haben Schweden verworfen, so jetzt gibt es dieses Angebot in Bosnien. Wir haben keine Ahnung, worauf wir uns da einlassen, wir sprechen kein Wort Bosnisch. Und wir sind aber eben wenigstens 3 Erwachsene und 2 Kinder und wir werden das dort versuchen. Ja, und tatsächlich haben wir dann eben alles aufgelöst und einen LKW vollgepackt und alles runtergefahren und sind dort in Bosnien gelandet. Das war Anfang August 21. Es war sehr, sehr heiß. Also im August ist es in Bosnien oder da in dem Bereich, wo wir waren, 40 bis 45 Grad tagsüber. Und wir waren erstmal erschlagen. Also wir waren natürlich erstmal kaputt. Wir waren aufgeregt. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Und wir waren aber auch voller Freude, weil dieses Ausreisen und Deutschland hinter uns lassen und über die angeblich geschlossenen Grenzen zu fahren, die alle nicht geschlossen waren, war ein sehr befreiendes Gefühl. Und wir sind in Bosnien angekommen und erstmal sehr, sehr herzlich empfangen worden, weil die Gastfreundlichkeit und ja die Art und Weise, wie die Menschen dort neugierig auf uns reagiert haben, die war sehr schön.
Bereits 2022 sind Sie wieder zurückgekehrt. Warum ging das dann doch relativ schnell wieder zurück? Haben Sie sich da in Bosnien nicht zurechtgefunden? Wollten Sie es in Deutschland nochmal versuchen? Was war der Grund? Oder muss man einfach sagen, das Auswandern war so schwer und so voller Widrigkeiten, dass es einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, auch organisatorisch aushaltbar gewesen ist? Was war der Grund für die dann doch relativ schnelle Rückkehr?
Ja, also wir waren ja tatsächlich von August 21 bis August 22 in Bosnien. Und ich muss sagen, also dieses eine Jahr kam mir eher vor wie 3 Jahre. Das hat unterschiedliche Gründe. Es ist auf jeden Fall so, dass man in Bosnien, dass das Leben eben völlig anders ist als in Deutschland. Also man ist für sich selbst verantwortlich. So, das fängt an mit, dass es eben, ja, also nicht wie bei uns, wenn irgendwelche Leute aus welchen Gründen auch immer aus ihrer Heimat fliehen und hier ankommen, es erstmal ein Sozialsystem gibt, das einen auffängt, Beratungsstellen, Übersetzer, die gestellt werden, irgendwas. Das gibt es in Bosnien alles nicht. Ich habe auch die Frage gestellt, ob es möglich wäre, politisches Asyl zu beantragen, weil ich eben politisch verfolgt werde in Deutschland. Und die haben natürlich sich kaputt gelacht darüber und gesagt, also sowas gibt es selbstverständlich nicht, das gibt es nur andersrum. Bosnier, die in Deutschland Asyl erhalten. Und ja, wir haben einfach festgestellt, dass auf der einen Seite eben das ganz viel Freiheit bedeutet. Also das heißt zum Beispiel, man kann seinen eigenen Brunnen bohren, ohne jemanden zu fragen. Man kann sein eigenes Holz schlagen, ohne jemanden zu fragen. Es gibt quasi keine wirklichen steuerlichen Auflagen oder irgendetwas. Man muss sich halt melden dort. Man darf mit einem Touristenvisum 90 Tage da bleiben. Dann muss man ausreisen, wieder einreisen. So, es gibt so ein paar Vorgaben, die man einhalten muss, aber ansonsten lässt sich alles regeln. Zur Not mit ein bisschen Backschisch. Und wir hatten nun das Glück, dass wir ein bisschen Anschluss hatten dort, also von den Menschen, die dort eben zu Hause waren. Das Problem ist halt, dass die wenigsten Bosnier eben eine andere Sprache sprechen, also sprich Deutsch oder Englisch. Und wenn man dann so rumfragt, wie können wir das machen, wie kommen wir an ein Visum, dann kriegt man eben von 3 Leuten mindestens 5 unterschiedliche Ausreden.
Okay.
Und das war sehr, sehr anstrengend. Ja. Also wir haben dann eben auch einen Anwalt bezahlt, der hat also außer Kosten eigentlich gar nichts wirklich produziert für uns. Wir hatten eben diese ganzen unterschiedlichen Aussagen. Wir haben einfach den ganzen Tag auch geschuftet und hatten eigentlich gar nicht so richtig die Kapazität und das Vertrauen, uns da um das Visum zu kümmern. Und wir hatten auch keine Idee, wie wir uns da jetzt selbstständig machen. Also es gab verschiedene Ansätze, aber das steht und fällt ja auch alles mit der Sprache. Und wir haben uns eben bemüht, nebenher noch so ein bisschen radebrechend die Sprache zu lernen. Und das reicht auch, um einen Kaffee zu bestellen, vielleicht mal mit den Nachbarn über den Gemüseanbau zu sprechen. Aber es reicht eben nicht, um wesentliche Verwaltungsangelegenheiten zu klären. So. Und das war für uns letztlich eine Überforderung, die für mich auch so aussah, dass ich eigentlich mich damit überhaupt nicht beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich wollte ja im Garten wühlen. Ich wollte mich mit Dingen beschäftigen, die mir gut tun. Und ich hatte keine Lust oder ich hatte zu wenig Ambitionen, sage ich mal jetzt im Nachhinein, mich mit diesen, ja, mit diesen verwaltungstechnischen Geschichten wirklich bis zum Ende auseinanderzusetzen.
Also die volle Härte aller Auswandererprobleme, die man haben kann, sind dann auch zum Tragen gekommen. Und wie ging es dann zurück? Was war der Grund für die Rückkehr dann? Und wie schnell ging's?
Ja, also der Wegzug aus Deutschland war eben verbunden mit meinem Gefühl, dass ich nie wieder einen Fuß in meine Heimat setze. So, ich war wirklich traumatisiert und habe es als sehr angenehm empfunden, eben diesen Schritt zu tun und aus Deutschland wegzugehen. Nach einem Jahr in Bosnien, das sich wie gesagt anfühlte wie 3 Jahre, war dann eine gewisse Milde eingetreten. Mein Mann hatte schon nach einem guten halben Jahr, also als der Winter sozusagen zu Ende ging und das Frühjahr kam, ja, ging es ihm nicht besonders gut. Er hat viel über zu Hause nachgedacht, er hatte Heimweh. Und ich war diejenige, die das blockiert hat erstmal. Ich habe gesagt, nee, wir machen hier weiter. Komm, wir kümmern uns auch eben darum, dass unser Aufenthaltsstatus eben hier funktioniert. So, und wir konnten dann das Ganze eben nicht in der Zeit regeln und das Heimweh wurde immer stärker. Sodass es nicht wirklich eine spontane Entscheidung war, sondern ich habe das so ein bisschen abgebremst und zum Sommer hin war dann klar, okay, wir müssen jetzt nach Hause fahren. Und das haben wir dann eben so gemacht, dass wir alles geregelt haben und unser Auto gepackt haben und eigentlich gesagt haben, wir fahren jetzt nach Hause und es wird ein Besuch. Wir machen Urlaub zu Hause. Und aus diesem Urlaub wurde dann aus verschiedenen Gründen, witzigerweise sind wir mit unserem alten Auto halt eben nach Hause gefahren oder nach Deutschland gefahren. Und als wir dann in der Heimat meines Mannes angekommen waren, hat dieses alte Auto einen Motorschaden gehabt. Und wir haben das so ein bisschen betrachtet als Wink des Schicksals, dass dieses Auto uns eben weggebracht hat aus Deutschland und dass es uns auch genau wieder nach Hause gebracht hat und ein Jahr über die holprigen bosnischen Straßen uns begleitet hat. Und eben just in dem Moment, wo wir dann wieder zu Hause waren, kollabiert eben dieses Auto. Und dann haben wir eine Wohnung angeboten bekommen. Und dann wollte mein Sohn, das hat er ganz deutlich gesagt, Mama, ich will wieder in die Schule gehen. Und damit war dann quasi, ja, dann war der Weg klar. Also ich konnte meinem Kind nach all dem, was er durchgemacht hat und auch der Entwurzelung, die ich ihm angetan habe und auch der guten Zeit in Bosnien, die er hatte, wollte er wieder in, ich sage mal, normale Strukturen. Und er war dann fast 14. Und ich konnte nicht anders, als ihm das zugestehen.
Und jetzt ist es auch so gekommen. Und jetzt sind Sie wieder hier in Deutschland schon seit mehreren Jahren. Und Sie haben mir auch geschrieben, Sie sehen sich faktisch einem Berufsverbot als Stadtplanerin ausgeliefert. Wie äußert sich das konkret?
Ja, also es hat gedauert, bis ich das verstanden habe. Also wir kamen zurück, haben dann eben hier in Mecklenburg diese Wohnung angeboten bekommen, haben angefangen, uns umzutun. Mein Mann ist Erzieher, ich bin eben Stadtplanerin, haben uns beworben. Und ich habe erst nach Monaten verstanden, indem ich mich nochmal gegoogelt habe, was meine öffentliche Person betrifft und weshalb ich möglicherweise durch dieses Framing, was mir seit 2020 zuteil wurde, was daraus resultiert. Also ich habe mich viel beworben. Stadtplanung findet natürlich hauptsächlich in der Verwaltung statt. Das heißt, es sind also eben öffentliche Stellen, die uns Stadtplaner Arbeit geben. Und oft kennt man sich nicht, dann schickt man eine Bewerbung hin und natürlich die Personalabteilung, die guckt erstmal, wer ist denn dieser Mensch? Und wenn sie dann lesen, dass Rosa von der Beek eben rechtsoffen und gemeinsam mit Menschen, die eben auch in Ungnade gefallen sind, wie Ken Jebsen und so weiter und so fort, eben in einem Atemzug genannt werden, dann ist klar, dass so ein Arbeitgeber eine solche Bewerbung halt nicht weiter verfolgt. Und für mich ist das eben dann wirklich erst im Sommer 23 klar gewesen. Und ich habe dann angefangen, ja, mir eben andere Arbeit zu suchen. Beziehungsweise hat mein Mann dann Arbeit gefunden. Und wir haben, so wie zuvor auch, eben gelernt, mit wenig Geld klarzukommen. Aber Fakt ist, jetzt haben wir 2026, ich habe jetzt aufgehört, mich als Stadtplanerin zu bewerben, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich nicht mehr hinter dem stehe, was Stadtplanung heute ist.
Jetzt ist es ganz schwer, in den musikalischen Teil überzugehen. Wir haben ja letztendlich einen Ausblick jetzt von dem bekommen und eine Lehre von dem, was Sie gezogen haben, wie Ihre Hinwanderung, Ihr Leben in Bosnien-Herzegowina und jetzt wieder hier ist, aber dennoch frage ich, Sie sind ja nach Bosnien ausgewandert, deswegen wollen wir hier einen musikalischen Input oder deswegen wollen wir trotzdem mal da reinhören. Was haben Sie denn von dort mitgenommen? Was klingt Ihnen jetzt noch im Ohr, wenn Sie an Bosnien und Herzegowina denken, musikalisch?
Die alte Balkanmusik, die gefällt mir sehr. Die traditionelle Balkanmusik. Allerdings gibt es eben diese moderne, verpoppte Balkanmusik und die hat vor allem ein Charakteristikum, nämlich zu laut. Es wird viel gefeiert in Bosnien und es gibt dann auch kleine Bands und das ist eigentlich immer dasselbe System. Die brüllen ins Mikrofon und alle finden es toll. Ich selbst habe eine Band, die ich schon länger kenne, die ich auch schon live gesehen habe, auf dem Lollapalooza zum Beispiel, die heißt Dubiosa Collective. Das ist eine echte Balkan-Band, also bestehend aus allen möglichen Nationalitäten. Die machen so ein bisschen Ska-Punk und die machen vor allem, für die, die es verstehen oder die, die es sich übersetzen wollen, die machen halt großartige politische Texte. Und von dieser Band habe ich mir einen Titel ausgesucht, den sie gerne spielen können. Der heißt Kafana.
Auswandern aus Angst, zurückkehren aus Notwendigkeit und bleiben aus motortechnischen Gründen. Das haben wir jetzt gehört. Die Geschichte von Rosa von der Beek zeigt, wie tief gesellschaftliche Konflikte eben auch mitten ins Private wirken können und wie schwierig es ist, zwischen Überzeugung, Familie und Heimat einen festen Platz zu finden. Frau von der Beek, herzlichen Dank, dass Sie sich uns geöffnet haben. Ihnen alles Gute und ganz liebe Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern.
Herr Danowski, ich bedanke mich für das schöne Interview und wünsche allen noch einen schönen Tag.
Vidva koja rane. Posla nemam, obilazim biro, a i žena me nogirala pa sam se nasekiro. U kafanu idem, tugu da sakrijem, najbolja terapija je da se dobro napijem. A u kafani sam vas za dobro došao, ne pita me niko, če ideš, če si pošao. Konobar, dresio roboje. I drži tempo dok ne rastopi se boje, stres, nervoze i paranoje. Sa šankom ne postoje, hajže! Pa da pijemo do jutra.
Piš me u teku, plaću ti sutra.
Je teško se živi svih ovih dana, a nema čovjeka da je bez rana. I šta je živo bez novije rana, idemo lagano pravac kafana. Teško se živi svih ovih dana, a nema čovjeka da je bez rana. I šta je živo bez novije rana,
idemo lagano pravac kafana. Kafana, kafana, za ljude sa Balkana, život je kafana. Kafana, kafana, štaš ma kući, hajde bolno s nama. Kafana, kafana, za ljude sa Balkana, život je kafana. Kafana, kafana, štaš ma kući, hajde bolno s nama. Ko bi rekao u kafani da bit ćemo stranci, inspekcija tjera da se cuga na distanci.
Masku.
Viću odmah s vrata.
Maksimalno jedan gost u četiri kvadrata.
Dvije loze na tašte da pobijem viruse. Da ne boli glava i pročepim sinuse. Alkohol je, brate, čista medicina. Rakija je meni najbolja vakcina.
Je teško se živi svih ovih dana, a nema čovjeka da je bez rana. I šta je živo bez dobrija rana, idemo lagano pravac kafana. Teško se živi svih ovih dana, a nema čovjeka da je bez rana. I šta je živo bez dobrija rana,
idemo lagano pravac kafana. Kafana, kafana, za ljude sa Balkana, život je kafana. Kafana, kafana, šta šma kući, hajde bolno s nama. Kafana, kafana, za ljude sa Balkana, život je kafana. Kafana, kafana, šta šma kući, hajde bolno s nama. Kafana, kafana, za ljude sa Balkana, život je kafana. Kafana, kafana, šta šma kući, hajde bolno s nama.
Liebe Hörer, viele Leute träumen vom Auswandern. Sonne, Meer, ein neues Leben. Aber wie sieht die Realität eigentlich wirklich aus? Mein heutiger Gesprächspartner hat den Schritt der Auswanderung gewagt oder besser gesagt etwas neu gedacht. Sebastian Olbrich lebt seit einigen Jahren überwiegend in Kroatien, allerdings überhaupt nicht klassisch mit Haus oder Wohnung, sondern im Wohnmobil mit 75 Jahren reist er durch Europa und verbringt nur den Winter in Split. Wie es dazu kam, wie kompliziert das Auswandern dahin wirklich ist und was man so für ein Leben mitbringen muss, darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Herr Olbrich.
Schönen guten Tag. Ich grüße Sie und alle Ihre Hörer.
Herr Olbrich, nehmen Sie uns mal mit zurück. Wann entstand zum ersten Mal die Idee, auszuwandern?
Zum ersten Mal ganz konkret schon Anfang der 70er Jahre. Ich habe in Barcelona in Spanien studiert und das war so wunderbar in jeder Hinsicht, dass ich mir gesagt habe, ich will in Spanien leben und nicht in Deutschland. Leider ging das dann durch die Lebensläufe irgendwann schief. Ich war zwar sehr oft in Spanien, aber konnte nicht dort wohnen.
Sie haben also auch so ein bisschen Auswanderungsluft und Auswanderungslust in ihrem Vorleben geschnuppert. Aber hier beim Kontrafunk geht es natürlich auch oft darum, dass Leute aus Unzufriedenheit oder aus Druck auswandern. Hat das bei Ihnen am Ende des Tages, wo Sie dann ausgewandert sind, eine Rolle gespielt? Oder würden Sie sich doch in den Lustauswanderer einordnen?
Ja, der Druck und die ja, konkrete Not fast, hat dann schon eine Rolle gespielt. Die Rente ist viel zu gering. Ich war lange Jahre selbstständig und habe nicht allzu viel vorbereitet, habe nur eine kleine Mini-Rente zusätzlich. Und in Deutschland stand ich dann vor der Wahl. Wohnung plus Krankenversicherung plus Wohnmobil ist nicht möglich. So, dann habe ich mir gesagt, ich muss was anderes tun, habe das getestet mit dem Wohnmobil, das ich schon sehr lange verwende, seit 1996 praktisch, habe ich das sehr viel verwendet im Außendienst. Und da war dann die Not, auch mit dem Geld anders umzugehen. Und habe festgestellt, ja, in Kroatien ist eine der Möglichkeiten, um billiger zu leben als in Deutschland. Und ohne Wohnung kann ich mir das Wohnmobil gut leisten und trotzdem noch vernünftig leben.
Okay, das wäre interessant. Natürlich will ich jetzt nicht, dass Sie mir Ihre kompletten Rechnungen oder Ihre finanzielle Potenz irgendwie vorrechnen. Aber es wäre schon interessant, einfach zu wissen, wie viel haben Sie denn dann mehr? Also wie viel fällt denn dadurch weg, dass Sie jetzt nicht in einer Wohnung wohnen müssen und dass Sie den Van haben? Weil der braucht ja auch ein bisschen Unterhaltskosten, oder? Also allein vom praktischen Gedanken, wie rechnet sich das?
Das rechnet sich einfach so. Ich bin ziemlich gut auch im Rechnen und mit den Finanzen bin ich bis auf die Rentevorsorge gut umgegangen. Es ist so, in Deutschland hatte ich vor 7 Jahren in Potsdam eine Wohnung, 600 Euro plus gute 100 Nebenkosten und die Krankenversicherung. Ich war selbstständig und wie nennt sich das dann in der privaten Krankenversicherung? Da war ich bei 1200 Euro. Damit war im Prinzip erstmal die staatliche Rente schon weg. Und wenn ich mit dem Wohnmobil rumfahre, das ist bezahlt, da brauche ich im Prinzip nur den Sprit, wobei sich natürlich im Laufe der Jahre immer wieder mal auch was der Reparatur ergibt. Aber das ist sehr, sehr, sehr viel billiger.
Und natürlich kann man sich das ein oder andere, wie heißt es doch heute so schön, Gadget noch dazulegen, ob man sich dann einen Fernseher oder eine ausfahrbare Sektbar oder sowas noch einbaut. Das ist dann natürlich der Fantasie überlassen. Nach oben hin gibt es dann wahrscheinlich da auch keine Grenzen. So ein paar Spielereien kommen dann vielleicht auch noch dazu, oder?
Ich habe ja alles verkauft und lebe praktisch nur mit dem wenigen, was im Wohnmobil mitgenommen werden kann. Ich habe einen Anhänger, da ist ein kleines Motorradchen drin, eine Piaggio, und damit lebe ich und das langt mir. Ich habe innerlich auch rein gedanklich mit dem Leben soweit abgeschlossen, aber ich bin trotzdem lebenslustig. Also es ist vielleicht ein Widerspruch, aber ich sehe das alles mit Gelassenheit. Und wenn sich mal was Gutes ergibt, im Moment plane ich, wenn es möglich ist, einen Konverter, der mir aus der Batterie, ich habe ein Solarpanel oben drauf, der mir aus dem Solarpanel auch Strom für den PC und für eine, also 100, 230 Volt liefert.
Wenn man das jetzt so hört, dann ist man vielleicht von dem Mangel oder von der Abwesenheit von, in Anführungszeichen, Luxus so ein bisschen schockiert. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Und das ist ja aber trotzdem auch so die Idee des reduzierten Lebens. Wie kommen Sie damit klar? Wie fühlen Sie sich damit?
Sie, nachdem ich immer mehr von meinen Möbeln und allen Sachen verkauft und verschenkt hatte, wurde es mit jedem Stück leichter. Ich kann das also nur sagen, es ist herrlich für mich persönlich. Ich bin sowas von frei, ja. Wenn mich irgendwo etwas ärgert und mir nicht gefällt, steige ich ins Auto, nach einer Stunde bin ich weg. So. Und für mich ist dieses Gefühl der Freiheit unglaublich wichtig, schon von Jugend auf. Und das habe ich jetzt. Wozu brauche ich, sagen wir mal, 12 wunderbare Weingläser? Wenn mir das eine, das ich im Wohnmobil jetzt noch aktiv verwende, wenn mir das eine langt. Ich habe jetzt 2 für jemanden, wenn jemand zu Gast kommt, kann er auch ein Glas trinken. Und das kommt oft vor, wenn man unterwegs ist, dass man jemand einlädt und man hat sehr viel Kontakt.
Warum fiel Ihre Wahl dann auf Split, also für die längere Zeit, wo Sie dann über den Winter dort bleiben wollen?
Nun, in Europa gibt es natürlich viele schöne Ecken, Spanien, Griechenland, Italien. Kroatien ist deswegen, weil ich das auch neben Spanien seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren gut kenne, ziemlich oft hier war. Und das ist halt nicht ganz so weit weg. Meine Töchter leben alle noch in Süddeutschland. Und da kann man auch relativ ein bisschen schneller dort sein, bei 1500 bis 1700 Kilometer Entfernung als von Spanien oder Griechenland, was dann halt die doppelte Entfernung ist.
Ist auch die Frage jetzt ganz praktisch, wie kompliziert ist das eigentlich, nach Kroatien auszuwandern. Wobei, wenn man sie sich jetzt so vorstellt, in dem Camper beziehungsweise in dem Wohnmobil, da denkt man, ach ja, der Herr Olbricht, der macht eigentlich die ganze Zeit Urlaub. Das ist aber ein bisschen komplizierter, auch bürokratisch von der Anmeldung und so weiter. Geben Sie uns da mal bitte einen Einblick. Wie kompliziert ist das, nach Kroatien auszuwandern, wenn man es so tut wie Sie?
Wenn man es so tut wie ich, ist der erste Schritt praktisch nicht bemerkbar. Ich steige ins Auto und wo ich hinfahre, ist völlig egal. Innerhalb der EU brauche ich keinen Ausweis und gar nichts. Ich habe offene Grenzen. Da stelle ich mich halt hin auf dem Campingplatz oder auf dem Parkplatz, wo immer ich auch will. Und damit bin ich erstmal dort. Wenn ich hier ein Telefon haben möchte, brauche ich eine OIB, eine persönliche Identifizierungsnummer. Ohne die kann man in Kroatien also nichts machen. Die kriegst du in 5 Minuten, also bei mir ging das sehr, sehr schnell. Dann habe ich auf einem Campingplatz in Split, der mir sehr gut gefällt, der im Winter eine sehr billige Pauschale anbietet, die haben mir eine Bescheinigung gegeben, dass ich dort bin. Und damit bin ich zum Amt und habe in einem etwas längeren Prozess, über 2 Monate, habe ich dann einen Aufenthaltsausweis bekommen, so wie man als EU-Ausländer überall das bekommt. Kann in allen Ländern.
Und welche Hürden sind Ihnen sonst noch so begegnet? Weil es klingt ja fast zu einfach, um es irgendwie glauben zu können. Ja, ich fahre dahin, hole mir dann einen Wisch und dann bin ich da und dann darf ich da auch sein. Wo ist denn der Haken?
Sie, ehrlich gesagt, der Haken hier zu sein, den gibt es eigentlich nicht. Das Schwierigste war die Anmeldung meines Campers. Ein normales Auto muss man halt alle möglichen Papierkram machen. Aber beim Camper, das war vielleicht der erste Camper, den die jemals in Split angemeldet haben. Die Kroaten haben sowas eigentlich nicht. Da habe ich also sehr lange gebraucht und musste über 1.000 Euro bezahlen. CO2-Steuer, was mich sowieso sehr ärgert, weil ich das für Unsinn halte. Aber nur für dafür. Und dann kommen die Anmeldegebühren auch dazu. Aber das war das Einzige, was ein bisschen schwierig war. Ansonsten Schwierigkeiten gibt's keine. Die Polizei ist auch wesentlich kulanter und netter. Die sind nicht so pedantisch hinter einem her, wenn man falsch parkt oder so. Das sind etwas großzügiger, viel großzügiger als in Deutschland.
Okay. Gab es denn trotzdem Momente, in denen Sie gezweifelt haben? Weil auf der einen Seite ist es natürlich schön, so reduziert und sehr kompakt, mit all seinem Hab und Gut immer unterwegs zu sein, alles gleich so übersichtlich um sich herum zu haben. Aber wenn man an die Falschen gerät, dann kann auch alles gleichzeitig weg sein, wenn einem das gestohlen wird. Ne? Also hatten Sie mal solche Gedanken oder haben Sie mal irgendwelche Zweifel gehabt?
Richtige Zweifel eigentlich überhaupt nicht, weil ich das sehr, sehr lange vorbereitet und vorgedacht habe. Ich bin ja nicht einfach drauf losgefahren, habe gesagt, jetzt mache ich das mal, sondern wie gesagt, vor 50 Jahren habe ich mich schon mit Auswanderung beschäftigt und habe auch immer wieder Sendungen gehört, Deutschland, deine Auswanderer oder sowas. Da waren dann Leute mal in Uruguay und haben sich gewundert, dass die Spanisch sprechen. Also ich bin nicht blauäugig da einfach hergekommen, sondern habe es viele Jahre vorbereitet und gesagt, was passiert, wenn dir was geklaut wird. Ich bin da, sagen wir mal, einerseits positiv eingestellt, zum anderen, ja, das Leben ist tödlich, letztendlich. Und no risk, no fun. Viele Leute springen Bungee-Jumpy-mäßig von 200 Meter hohen Brücken. Und ich habe halt hier mein Bungee-Jumping im Camper sozusagen.
Wie gut kommt man denn an Stellplätze, also gerade auch langfristig? Und wo sind die guten?
Ja, also in Kroatien sind die besten Stellplätze beim Groble, das heißt Friedhof. Da ist nämlich nachts nie jemand, außer den Gespenstern, und mit denen verstehe ich mich gut. Nee, es ist wirklich so, man kann sich hier überall hinstellen. Natürlich ist es offiziell verboten. Aber mir ist es zweimal passiert, als ich 3 Wochen am selben Platz am Strand gestanden habe, dass dann jemand von der Gemeinde kam und gesagt hat, ich fahr doch mal weg, das langt jetzt. Ich hatte hier noch nie Probleme damit. Was ein Problem ist, das ist so die Grauzone mit Anmelden oder nicht anmelden. Die deutsche Rentenversicherung und die Steuer und so, das sind dann oft Grauzonen. Das verstehen die Leute einfach nicht. Den Fall gibt es wahrscheinlich vielleicht 5 Mal in Deutschland. Ich habe den einen oder anderen schon unterwegs mal kennengelernt, der auch nur im Ausland lebt. Aber die haben dann meistens eine feste Adresse in Deutschland. Ich habe ja überhaupt nirgendwo eine feste Adresse.
Okay, und wie wird das dann gehandhabt? Also, falls wir uns das zum Vorbild nehmen wollen, was muss ich denn da beachten? Was für Fragen oder was für ein Unverständnis könnte denn seitens der Versicherung und der Kassen da auf einen zukommen?
Naja, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die brauchen eine Adresse. Die Privatrente, der ist das okay, nehme halt die Adresse von dem Campingplatz, die in meinem Aufenthaltsausweis steht. Die offizielle Rente, die braucht eine Adresse, wo sie ihren Bescheid hinschicken kann. Und da habe ich glücklicherweise dann doch die Genehmigung bekommen, einige Post bei meiner Tochter abladen zu dürfen. Also die kriegt dann halt jedes Jahr mal einen Ausweis, einen Rentenbescheid. Das ist so eine Grauzone. Und richtig empfehlen würde ich es niemanden, der nicht sehr abenteuerlustig und sehr mutig ist. Sie müssen wirklich resilient sein, um vieles auszuhalten, was nicht üblich ist.
Okay, und was wäre das zum Beispiel? Also in was für Situationen sind sogar Sie, abenteuerlustiger Sebastian Olbrich, gekommen, wo Sie sich so ein bisschen unwohl gefühlt haben, wo Sie auch reflektiert haben und gesagt, oh, wie gut, dass ich Erfahrung im Ausland habe und ein dickes Fell und Lust auf solche Situationen. Andere hätten es vielleicht nicht so gut gemeistert. Was war das?
Ja, das Unangenehmste ist wirklich die Rentenversicherung, weil ich habe mich auch... Ich möchte keinen Rechtsanwalt einschalten, das kostet ja auch wieder Geld. Normalerweise müsste ich mich hier bei der Rentenversicherung mit einer kroatischen Adresse melden. Das ist also ein bisschen so eine Grauzone. Aber ich bin ja das halbe Jahr dann auch wieder in Deutschland. Ich fahre ja überall rum und ich sage mir, das ist jetzt im Moment noch nicht nötig. Da fühle ich mich nicht so ganz wohl, aber ich mache nichts, was irgendjemandem schadet.
Jetzt, wo Sie Ihr Winterquartier verlassen, aus Kroatien heraus, wie sieht denn dann ein ganz normaler Reise- und Wohnmobiltag aus? Weil Sie fahren ja nicht nur durch Deutschland, sondern Sie haben sich ja vorgenommen, in ganz Europa zu Hause zu sein. Also wie sieht dann so ein ganz normaler Reisetag bei Ihnen aus?
So ein normaler Reisetag. Ich stehe irgendwo, zum Beispiel hier in Kroatien an der Küste, auf einem Parkplatz hoch über der Küste. Schaue raus, irgendwann wache ich auf. Meistens ist so plus minus 9 Uhr, dass ich in etwa aufwache. Dann mache ich die Rollläden hoch und gucke raus und freue mich am Sonnenaufgang, der schon gerade vorbei ist. Gucke aufs Meer, dann wasche ich mich ein bisschen, wenn die Dusche funktioniert. Im Moment ist sie gerade kaputt, muss ich reparieren lassen. Aber ich kann ja duschen im Wohnmobil, dann dusche ich schön schnell. Und stelle meinen Campingtisch raus, lege mein Besteck zurecht und das Brot und so weiter, frühstücke ganz gemütlich. Und wenn es regnet, lade ich vielleicht mal einen Fahrradfahrer ein, der vorbeikommt. Das ist auch passiert, der vielleicht völlig durchgenässt war, dann habe ich ihm Tee gemacht. Und irgendwann, dann putze ich ein bisschen. Also das muss man wirklich fast jeden Tag machen, weil das ist relativ dreckig am Boden. Fege ich mal kurz durch. Schüttle die Bodenbeläge aus. Ich habe so eine kleine Matte natürlich am Eingang. Und dann fahre ich los und gucke, okay, ich will weiter jetzt, sagen wir mal, nach Zagreb. Und dann fahre ich mal am Ufer lang oder übers Land, über Bosnien, was ich jetzt die nächsten 4 Wochen vorhabe. Und fahre so ganz gemütlich. Und wenn ich müde bin, halte ich irgendwo, schlafe eine Stunde. Mein Bett ist ja bereit, ungefähr 2 Meter entfernt. Und dann fahre ich bis zu einem Moment, wo es mir gefällt. Einen Platz, der irgendwo schön liegt und ein bisschen versteckt, dass man nicht so schnell hinkommt. Es gibt eine App, wo man Adressen finden kann, wo man für eine Nacht entweder umsonst oder für 5 oder 10 Euro mal stehen kann. Sehr oft bei Bauernhöfen oder bei einer Wirtschaft. Da geht man dann rein und isst abends schön. Und stand dann umsonst stehen, manchmal sogar mit Strom. Oh, ja, das ist so der normale Tagesablauf. Am nächsten Tag geht's wieder so los. Und es ist jedes Mal überraschend, wo ich gerade bin.
Wem begegnen Sie denn da so unterwegs? Von dem Fahrradfahrer haben wir schon gehört, aber sind Sie dann eher so an Einheimischen oder auch an Reisenden interessiert, da wo Sie sind, oder nehmen Sie so, wie es kommt?
Ich nehme es so, wie es kommt. Ich bin sehr interessiert an Einheimischen. Ich habe ja Kroatisch gelernt, habe bei der Uni hier in Split mittlerweile Level B1 erreicht im Kroatischen und suche die Nähe der Einheimischen, was sehr, sehr viel Freude macht, viel Freundschaft. Aber auch auf Campingplätzen hat man viele Kontakte. Es ist so, meine Kinder haben mich gefragt, ob ich mich nicht einsam fühle, aber ich sage, nee, so viel Kontakte hatte ich noch nie. Und wo immer ich bin, quatsche ich die Leute an, im Café oder auf der Straße. Auf der Straße ist mir passiert, hier in dem kleinen Ort, da hat mich einer aus dem Café angerufen, ey, komm mal her, setz dich zu mir, du bist doch Deutscher.
Ja, jetzt wollen wir mal so langsam die Schlussrunde einläuten. Leben im Van mit 75, viele würden sagen, ja, mutig, manche würden sagen, ist ein bisschen verrückt. Was sagen Sie?
Beides. Beides. Ja, ja. Nee, also Mut braucht man auf jeden Fall und Resilienz. Man muss Auslandserfahrung haben, nicht einfach drauf los. Und verrückt. Das heißt, wenn man einen Stuhl vom Tisch wegrückt, ist er verrückt. So ähnlich sehe ich mich. Ich fühle mich ganz normal als Mensch, aber bereit, mich den Risiken zu stellen. Heute wird mir oft alles versichert, von den Fußnägeln über Gesundheit bis sonst noch wo. Ich muss nicht alles versichern.
Letzten Endes nehmen Sie sich ja, und das ist natürlich ihr gutes Recht, aber Sie nehmen sich mit dieser Art zu leben auch so ein bisschen aus der Gesellschaft und was heißt aus den Verpflichtungen, aus der Gesellschaft raus. Ich will darauf hinaus, es passieren ja in Europa, in Deutschland und auf der Welt auch Dinge, die einen vielleicht auch so belasten. Man muss sich damit natürlich nicht dauerhaft behängen. Und wenn man aus Deutschland draußen ist, dann sieht man viele Probleme auch so einfach nicht mehr. Aber was glauben Sie, wie krisenfest ist dieses Modell, das Sie da gerade leben? Und wie soll ich sagen, was glauben Sie, wie die Krisen, wenn sie dann doch mal irgendwie zu Ihnen kommen, so flexibel Sie auch immer sind, wie Sie denen dann begegnen können? Und damit meine ich jetzt die politischen, in Anführungszeichen, wunderbaren, einhergehenden Ereignisse wie Massenmigration, Teuerung, diese ganzen Späße, mit denen wir uns hier rumschlagen müssen. Also das kriegen Sie auch irgendwie zu spüren, oder nicht?
Ja, darüber spreche ich mit den meisten Leuten auch auf dem Campingplatz. Ich möchte sagen, fast 90% von den Leuten, mit denen ich spreche, stimmen mit mir überein. Ich bin aus Deutschland auch geflohen. Ich war bei der AfD sehr intensiv, auch im Parlamenten tätig. Und die Verfolgungen und die Anfeindungen und die grauenvollen Verhältnisse in Deutschland, die will ich nicht mehr ertragen. Dazu habe ich auch nicht mehr die Energie, um Tag und Nacht zu kämpfen wie ein Wilder. Und ich habe hier auf der Straße eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, ey, ich bin aus Kroatien, aus Deutschland geflüchtet, weil es in Frankfurt nicht mehr möglich ist, ein Kind in die Schule zu schicken, ohne Gefahr. Also es gibt wirklich Situationen und gerade mit dem Krieg jetzt um den Iran und dem Wahnsinn in der Ukraine, da habe ich schon, sagen wir mal, Bedenken. Ich habe nicht riesige Angst, irgendwie wird es weitergehen. Aber das könnte schon sehr schlimm sein. Am meisten habe ich Befürchtungen, dass irgendwann die Rentenversicherung einfach nicht mehr zahlt. Und dann muss ich gucken, wie ich zurechtkomme.
Okay, das ist auch noch ein Punkt, der dann vielleicht auf Sie zukommt. Jetzt zum Abschluss. Hätte ich gerne gewusst, weil wir gerne einen musikalischen Einblick nach Kroatien hätten. Welches Lied verbinden Sie denn so mit Ihrer Zeit in Kroatien und Ihrer Auswanderung? Welches kroatische?
Ich war in einer Kneipe mal und beim Tanzen gab es da hat jemand Gitarre gespielt und wir haben getanzt und der hat ein Lied gespielt, das mich besonders bewegt hat. Das heißt Vilo Moja, ist von der Klapa Entrade und das habe ich mir dann später auch angehört von Nina Badric, gibt's die in einem Konzert in Zagreb, die bekannte Sängerin in Kroatien. Vilo Moja, meine Fee, es ist so schlimm, du grüßt mich nicht mehr zurück und ich würde mir wünschen, ich hätte dich nie kennengelernt. Ein im Prinzip trauriges Lied, aber sehr bewegend, das würde ich mir wünschen.
Sehr authentisch, wunderbar. Ein Leben zwischen Freiheit, Abenteuer und bewusster Entscheidung. Sebastian Olbricht zeigt, dass es nie zu spät ist, auch nochmal ganz neu anzufangen, auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Und an seinem Beispiel sehen wir, Auswandern kann viele Gesichter und Methoden haben. Herr Olbricht, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrem wunderbaren Programm beim Kontrafunk. Auf Wiederhören.
Skoro svaki put kad se mi pogledamo. da biteš sebi zvan, da ćeš da spati. Prvo zna da ti greše, da volim te ja. Viva moja, ti si moj san. Svaki put,
ma baš svaki put,
kad se mi pogledamo, ti me ozdravi, ko da se ne poznamo, a da mi tek sebi zvan, da ćeš da
Liebe Hörer, das war sie, die neueste Ausgabe unserer Auswanderersendung Fernruf. Vielleicht sitzen Sie jede Woche da und denken sich, Mensch, das sind ja alles super interessante Auswanderergeschichten, aber meine Geschichte ist noch nicht gehört worden. Da haben Sie vielleicht recht. Dann schreiben Sie mir gerne über fernruf@kontrafunk.radio. Ich weiß, manchmal ist das gar nicht so einfach, über seine eigene Geschichte zu sprechen, geschweige denn seine eigene Stimme im Radio zu hören. Ich weiß, wovon ich spreche, Zwinker-Smiley. Aber hier nochmal die E-Mail-Adresse fernruf@kontrafunk.radio. Schreiben Sie mich an und wir sprechen über Ihre wahrscheinlich ebenso spannende Auswanderergeschichte. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.